Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliffhangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Okay.
Lecker, Eiko. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe, dem Harry Potter Jungdarsteller und allgemeinhin beeindruckenden und gut aussehenden Menschen. Und eigentlich müsste es heißen, wir haben uns dadurch geguckt, denn wir sind heute im letzten Daniel Radcliffe Film, den wir besprechen werden in diesem Podcast.
Oh mein Gott, ey.
Aber keine Angst, es geht weiter. Wie es weitergeht, das sagen wir euch am Ende. Heute ist auch eine besondere Folge, weil wir nur eine Stunde Zeit haben, weil Eiko schlafen gehen muss. Deswegen sind wir jetzt on the clock und werden in 60 Minuten perfekt den heutigen Film besprechen. Und
der heute ist eine ganz besondere Folge, weil Henny 1,5 Stunden technische Schwierigkeiten hatte und wir später anfangen.
Es war eine Stunde. Ich war eine halbe Stunde zu spät und dann hatte ich eine Stunde technische Schwierigkeiten. Aber jetzt sind die gelöst.
Es ist nur eine Frage der Perspektive. Aber ja, ich muss auch schlafen, leider.
Ja, stimmt. Und Perspektive ist genau das richtige Stichwort, weil Perspektive braucht Entscheidungen. Und wir besprechen heute Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs. The Reverend, ein Choose-Your-Own-Adventure, interaktives Film-Serien-Special-Ding auf Netflix, in dem Daniel Radcliffe mal wieder einen geistig beschränkten Prinzen spielt.
Mal wieder. Aber es fängt nicht an mit einem O-Ton, ne?
Nee, es fängt tatsächlich an, dass man irgendwie schon nach einer Minute oder so die erste Entscheidung treffen muss in diesem Ding. Also es geht quasi direkt los mit diesem Konzept. Zum Konzept aber vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund. Kanntet ihr vorher Unbreakable Kimmy Schmidt? Hattet ihr das vorher schon mal gesehen?
Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber ich habe sie nicht zu Ende gesehen. Sie hat mich, also ich fand sie irgendwie gut. Ich mochte die, aber sie hat mich nicht so sehr gefesselt, dass ich sie zu Ende geguckt hatte.
Also ich habe nach dem Special dann die erste Folge geschaut.
Ich habe mal. Entschuldigung. Alles gut, du warst auch dran, ich war nicht dran. Ich wollte zu Epi nur sagen, da hat er was mit meiner Freundin gemeinsam. Die hat das auch nicht zu Ende geguckt, aber ich habe über sie mal so ein paar Folgen vorher gesehen. Das hier ist aber nicht Teil der normalen Serie, sondern ein Jahr nach der letzten Staffel rausgekommen. 2020, das Corona-Jahr. Und ja, der Hintergrund ist quasi der Serienhintergrund. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut ihr mit Tina Fey und ihrem komödiantischen Werk seid?
Nee, gar nicht.
Gar nicht, okay.
Nur gut, im Ansatz.
Dann ein Quick-Kurs und wirklich quick. Tina Fey kennt ihr wahrscheinlich aus einigen Saturday Night Live-Sketchen, weil sie so eine legendäre SNL-Komikerin ist und mit Amy Poehler ein Comedy-Duo gebildet hat.
Und die spielt auch da selber mit, oder nicht? Spielt sie selber mit?
Ja. Nicht in dem Special. Tina Fey. Oder wen meinst du?
Ja.
Spielt nicht in Kimmy Schmidt mit. Also zumindest nicht in dem Special. Oder ist es ein Gastauftritt, den ich übersehen habe?
Also in der Serie spielt sie mit, aber im Gastauftritt?
In der Serie?
Es ist nicht die Frau, die die beiden vermählt?
Ich meine.
Nee, das ist sie nicht.
Nee, nein? Tina Fey ist etwas älter. Ich dachte auch tatsächlich, dass sie jetzt auf die hinaus willst, weil die so ein bisschen ähnlich aussieht.
Ja, ne? Nein, nicht ein bisschen.
Aber.
Unendlich.
Eine jüngere Tina Fey, vielleicht, wobei, mit etwas Fantasie. Auf jeden Fall, das Beeindruckende an Tina Fey ist, sie hat so einen Comedy-One-Two-Three-Punch. Sie ist 9 Jahre bei SNL, von 97 bis 2006. Berüchtigt mit Amy Poehler, macht in der Zeit auch zumindest einen positiv reviewten Film. Und dann macht sie quasi direkt danach, wenn sie mit SNL aufhört, macht sie 30 Rock. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nicht gesehen, aber immer wieder von gehört, wie toll das sein soll.
Ja, ich hab die. Fandst du das nicht so gut? War das nicht das mit dem Typen, den du so heiß fandest, Henny?
Alec Baldwin?
Weiß ich, es gibt viele Typen, die ich so heiß fand. Das könnte viel beschreiben.
Mit Gordon Freeman hätte ich jetzt was gesagt. Was? Joseph Levitt Gordon, oder nicht?
Nein, das ist Third Rock from the Sun. Das ist eine ältere Sitcom, die in den 90ern gestartet hat. Hat Ach, gar
das
nichts
ist was anderes.
30 Rock ist quasi eine fiktive Sitcom darüber, wie es hinter den Kulissen von Saturday Night Live zugeht. Es ist eine Sitcom über eine Sketch-Comedy. Ähnlicher Stil wie Unbreakable Kimmy Schmidt. Und das ist auch der dritte Hit quasi in Folge, weil sie dann Unbreakable Kimmy Schmidt startet. Und das interessanterweise erst auch eine Fernsehserie war für NBC, genauso wie 30 Rock, aber NBC wollte es nicht haben, also hat Netflix das gekauft.
Wie so oft, ne?
Wie so oft, damals aber noch ungewohnt, weil das war noch 2015, wo Original Netflix Series noch irgendwie was ganz Besonderes waren, wo man gewartet hat, was auch alle geguckt haben, wo man noch nicht so ertrunken ist in Content. Und dann war Unbreakable Kimmy Schmidt einige Jahre so eine Flaggschiff-Serie für Netflix, hat, wie ich jetzt gerade richtig gezählt habe, wenn man das Special mitzieht, 13 Emmy-Nominierungen für Netflix geholt, leider nicht gewonnen.
Bei mir stand 18.
Zählen da die Primetime Creative Emmy Awards mit, ist hier unterteilt. Aber wenn 18 steht, dann ist das wahrscheinlich richtig. Viele Emmy-Nominierungen hat es bekommen. Und lief für 4 Staffeln und nach dem Ende der 4. Staffel kommt 2019, meine ich, endet die 4. Staffel, 2020 kommt dann dieses Abschluss-Special, das interaktiv ist und was damit so ein bisschen an etwas anknüpft, was Epi schon gesehen hat, nämlich die Black Mirror-Folge Bandersnatch, weil Netflix irgendwie diese Technologie entwickelt hat, dass man interaktiv Filme gucken kann und selber Entscheidungen treffen kann für die Figuren. Aber das Ganze ist wohl irgendwie so ein Softwarepaket, weil selbst für das Drehbuchschreiben haben die dieses Tool scheinbar, damit du auch quasi direkt, so wie es filmisch wird, mit diesen verschiedenen Entscheidungswegen das Drehbuch schreiben kannst. Und wohl irgendwie alle Prozesse des Films irgendwie an diesem Tool anbauend machen kannst. Und ich muss sagen, ich habe Bandersnatch nie gesehen. Epi, wie ist Bandersnatch? Lohnt sich Bandersnatch?
Also, ich glaube, du machtest ja Black Mirror nicht so gerne. Ich mach das auch nicht so gerne. Also, ich fand es unterhaltsam, aber oft irgendwie ein bisschen flach und irgendwie insgesamt einfach viel zu pessimistisch. Aber Bandersnatch ist, finde ich, mit das Beste, so, also eine der besseren Episoden auf jeden Fall, wenn man so will. Sollte ja, glaube ich, eine Episode werden, hat dann aber zu lange gedauert. Es steckt extrem viel Arbeit da drin, es ist schon spaßig, aber ich muss sagen, also es hat diesen typischen 80er-Jahre-Look wie alles seit Stranger Things.
Meinst du 80er-Jahre-Look oder 80er-Jahre-Retro- Ästhetik, weil meistens sehen diese, also Stranger Things sieht ja nicht aus wie ein Film aus den 80ern.
Nee, diese Retro-Ästhetik.
Ja,
ne?
Ja.
Diese Stranger Things Retro-Ästhetik, sehr aufpolierte Retro-Ästhetik. Das ist schon cool, finde ich. Und diese Entscheidung, das ist Wahnsinn. Und ich habe vorher Kimmy Schmidt tatsächlich geguckt und dann das. Und die Entscheidung, die man da trifft, das ist auf einem ganz anderen Level. Also da ist eine der Sachen, die du vor ganz am Anfang entscheidet extrem über das Ende. Also ich sag mal, entscheidet wirklich über Leben und Tod von zentralen Figuren.
Bei Kimmy Schmidt oder bei Bandersnatch?
Bei Bandersnatch. Ja. Und ich sag mal, es lohnt sich mal reinzugucken. Ich finde es irgendwie am Ende sehr unzufriedenstellend, weil du nie weißt, habe ich das jetzt geguckt oder habe ich es nicht geguckt? Weil du, ich weiß nicht, ich habe nach 2 Stunden aufgehört rumzuklicken.
Die Special tatsächlich 2-mal geguckt. Ich finde es ein bisschen irre, dass Netflix nur 2 dieser Filme hat, soweit ich weiß.
Vielleicht nur 2?
Ich müsste mal gucken. Netflix Choose Your Own Adventure Films. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht,
wie es sich gehört, geguckt. Es gibt noch den von dem Wildlife-Typen, bei dem man dann sagen kann, versuch die Schlange zu bändigen, versuch an dem Tiger vorbeizukommen.
Was? In der Doku, oder?
Nee, das sind so...
Ist das
Wildlife-Folgen und du kannst immer aus 2 Sachen auswählen, die er machen soll. Und das haben Ronja und ich mal gespielt, sozusagen. Man kann ja nicht wirklich, das ist schwierig, man kann ja nicht wirklich von anschauen, sprechen. Es ist ja mehr wie ein Spiel eigentlich.
Ist das You vs. the Wild zufällig? Ich habe gerade eine Liste gefunden. Angeblich gibt es 13 von diesen Dingern. Beziehungsweise interaktive Shows und Filme. Und ich bin gerade schockiert, dass es 13 sind, weil das ja irgendwie... Heißt, dass ein Großteil davon untergegangen ist. Ich hatte tatsächlich nur diese 2 irgendwie groß auf dem auf dem Schirm. Okay, eins davon ist Spirit Riding Free Ride Along Adventure. Es scheint eine Kinderserie zu sein. Oder Animals on the Loose, A You vs. Wild Movie. Das ist das. Ich stelle mir gerade vor, wie der Typ dann die gefällt. Okay, diese ganzen Kinderserien scheinen irgendwie noch so ein Special zu haben. Huh. Verrückt. Irgendwie die einzigen, die ich mitbekommen habe, waren, es gibt ein Boss Baby interaktives Special auf Netflix. Boss Baby, get that baby. Ausrufezeichen.
Okay.
Und Minecraft, okay, verrückt. Okay, aber ich finde 13 ist trotzdem für so eine Technologie und das meist irgendwelche Kinderserien wenig. Ich muss auch sagen, die Technologie ist das, was mich am meisten beeindruckt hat.
Ja. Das stimmt, dass es so nahtlos funktioniert, ne?
Ja, also man kennt das ja irgendwie so aus YouTube-Anfangszeiten. Da haben ja Leute das mit YouTube-Videos versucht, wo verschiedene Videos auf privat gestellt waren. Und dann über Links in den Videos konnte man dann quasi das Gleiche machen, musste dann aber immer ein neues Video laden. Und hier ist das ja wirklich absolut nahtlos. Du merkst nicht, dass irgendwas lädt oder buffert.
Hat das bei euch nie geladen? Bei mir gab es so 4-5 Mal so einen Ladekreis. Der aber auch extra dafür konzipiert und designt wurde. Das hat man auf jeden Fall gemerkt.
Dieser Zauber. Doch einmal, als ich zurückgehen musste, glaube ich.
Also so ganz seamless war es bei mir nicht, aber trotzdem beeindruckend.
Ja, es ist halt so ein bisschen das Einzige, was man vielleicht irgendwie kritisieren könnte, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen muss. Es ist ja immer, es kommen Entscheidungen, wie zum Beispiel nach den ersten 5 Minuten muss man das Hochzeitskleid für Kimmy sich aussuchen und dann ist immer so für 30 Sekunden quasi sind die Entscheidungen eingeblendet und so ein Ladebalken, der runterläuft und in der Zeit stoppt der Film quasi, weil dann quasi nochmal genau betont wird, was die Entscheidungen sind, dass dann irgendwie zwei Charaktere nochmal wiederholen, was jetzt zur Wahl steht oder dass die Kamera irgendwie auf zwei Sachen zeigt und es ist immer so ein kurzer Moment des Stoppens, was so ein bisschen komisch ist, aber ich wüsste auch nicht, ob man das je wegkriegen würde bei sowas.
Ja, da wird ja immer noch weiter, also der Film läuft ja im Grunde weiter, nur es wird ja immer so gestallt, also es wird halt auf Zeit gespielt, mehr oder weniger. Ne? Am lustigsten fand ich die eine Szene, da muss sich Dan als der Prinz Frederick dazwischen entscheiden, welche von zwei Frauen irgendwie ihm was zeigen soll oder so. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging
Stelle. Das wahre Leben zeigen.
Das wahre Leben zeigen soll, ganz genau. Und dann stehen da halt deren beiden Namen, zwischen denen man wählen soll mit der Maus oder mit der Fernbedienung. Und dann haben die ganze Zeit gesagt, well, I'm Cindy and you're Tiffany. Und die andere auch so, yes, I'm Tiffany and you're Cindy.
I'm Lillian.
Das fand ich lustig.
Ja.
Es war eine ganz unterhaltsame Filmpause so im Grunde. Hat aber auch eins der Probleme aufgedeckt, die das Ganze ja mit sich bringt. Und zwar, dass du ständig rausgerissen wirst im Grunde. Dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass es kein normaler Film ist.
Es ist auch kein normaler Film. Ich muss auch sagen, ich habe es zweimal geguckt. Beim ersten Mal gucken musste ich erst reinkommen in diese neue Art, sowas zu gucken, weil ich halt auch recht häufig dann Fake-Enden hatte und immer wieder zurückgehen musste. Und das hatte dann so ein etwas seltsameres Pacing. Und als ich es dann geguckt habe, wo ich ungefähr wusste, welche Wege ich gehen muss und welche ich noch gehen wollte, hat sich das deutlich organischer angefühlt als beim ersten Mal. Mhm. Und wo ich auch schon wusste, dass diese Minutenpausen dann kommen.
Es ist ja auch so, manchmal kommen diese Fake-Enden, also wenn man irgendwas auswählt, wo Kimmy Schmidt irgendwas ganz Furchtbares macht, dann führt das meistens zu einem Fake-Ende, dass dann irgendein Charakter erscheint auf dem Bildschirm und sagt, aber das würde Kimmy eigentlich nie machen. Und dann wird zurückgespult und man kommt nochmal zu derselben Entscheidung. Und für gewöhnlich wird dann die vorher getroffene Entscheidung nicht mehr angezeigt. Man kann also nicht immer wieder zum selben Ende kommen, sondern dann verbleiben nur noch die Optionen, die man vorher nicht gewählt hat. Ich hatte das aber auch an einer Stelle, dass die wieder angezeigt wurde, die Option, die ich gewählt habe. Und dann dachte ich mir, aha, okay, passiert denn jetzt was anderes, wenn ich das nochmal anklicke? Aber es kam genau das Gleiche nochmal. Das hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt.
An manchen Stellen sind so Easter Eggs wohl versteckt. Die habe ich aber zum Teil auch selber noch nicht gefunden. Ich habe mir nur im Nachhinein durchgelesen, was man alles an Easter Eggs freischalten kann.
Also, falls ihr euch das... es gibt... Auf Reddit gibt es einen Flowchart über alle Entscheidungen. Es ist ein sehr langer Baum. Also, ich wollte einfach mal wissen, wie sieht das eigentlich aus, wenn man das aufschreibt? Und es ist sehr lang. Es ist ein sehr, sehr langes Bild. Man kann sehr viel rumscrollen. Und wenn man der Frau lange bei den Rezepten, wenn man nicht Gretchen oder Cindy anruft, sondern Donna Maria, dann kannst du ihr zuhören, wie sie Rezepte erzählt. Und wenn du alle durchhörst, dann kommt ein Easter Egg.
Genau, ja, das war das eine, was ich meinte. Und wenn du am Ende den Reverend wohl auf 3 verschiedene Weisen hintereinander killst,
ja, das habe ich auch gemacht.
Schaltest du eine Sequenz frei, wo er in der Hölle ist und dich quasi ausschimpft, wie krank du bist.
Ja, das ist sehr witzig. Weißt du? Und er tanzt ein bisschen. John Hamm tanzt und das fand ich einfach schon großartig.
John Hamm ist der Reverend, John Hamm ist so gut hier drin. Wobei, die meisten dieser Entscheidungsbäume müssten ja relativ schnell ins Leere laufen, weil so mein Gefühl war, also der Hauptplot über Kimmy, die, ich jetzt das sage, ohne die Prämisse der Serie für Leute, die es nicht kennen, vorher erklärt zu haben, klingt das seltsam, die einen zweiten Frauenbunker sucht. Der Plot, irgendwie, da hatte ich das Gefühl, jede falsche Entscheidung führt irgendwie zum Tod von jemandem oder zu einem anderen vorzeitigen Ende. Und bei den Nebenplots, meine ich, da kann man einfach zwischen verschiedenen Versionen wählen, wie die ablaufen. Bei den 2 Nebenplots, die es gibt. Das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, passt das zu dieser Flowchart?
Sag nochmal.
Also du hast ja den Hauptplot um Kimmy und Titus, die versuchen, Frauen zu finden, die der Reverend gekidnappt und in den Bunker gesperrt hat. Und da ist, meine ich, quasi jede falsche Entscheidung der Tod. Also war es zumindest bei mir beim Durchspielen so. Und bei den beiden Nebenplots mit, ich weiß gar nicht, wie die Charaktere alle heißen, mit Jane Krakowski am Set, wo Titus einen Film drehen soll, da kann man irgendwie verschiedene, also da gibt es mehrere Wege, wie du durchkommst. Da wählst du quasi aus verschiedenen Comedy-Szenen aus, aber es hat auf das Ende nicht so den großen Einfluss.
Ja, also zum Beispiel, ob du sagst, Titus hat ein Problem mit dem Skript oder mit der Wardrobe,
genau.
Führt genau zum selben. Es führt eigentlich, bei Kimmy Schmidt führt fast alles immer zur selben Szene wieder hin. Du siehst nur eine andere Sache.
Genau, und das meine ich, diese zweite Art von, oder es gibt ja auch diese Entscheidung, wie ist der Reverend aus dem Gefängnis ausgebrochen?
Genau.
Spoiler-Alarm, der Reverend bricht aus dem Gefängnis aus und du kannst 2 Sachen auswählen und beides führt dich weiter, aber beides hat auch keine großen Auswirkungen auf das Ende.
Ja, genau. Es sind halt so, ich konnte es einfach nicht ertragen, dass der nette Polizist stirbt. Deswegen,
wenn man Karate auswählt und dann die großartige Sequenz kommt, wie eine Kugel durch die ganze Zelle fliegt und ihn dann im Hals trifft aus Versehen.
Und der war einfach so nett. Das ging nicht.
Das
konnte ich nicht.
Das ist ja Jack McBrayer aus 30 Rock tatsächlich als Gaststar.
Ach,
witzig. Und der ist immer so nett. Vielleicht müssen wir kurz noch was zum Plot sagen. Also, weil ich finde, dieser Hauptplot, der ist relativ klar. Also, die Prämisse von Kimmy Schmidt ist ja, für alle, die es nicht kennen, Kimmy ist, und Epi, korrigier mich, weil du es mehr gesehen hast, ist eine von mehreren überlebenden
Mole Women,
die von einem fanatischen Reverend, gespielt von John Hamm, in einem Bunker eingesperrt wurden, weil er ihnen gesagt hat, dass die Welt untergeht. Richtig?
Ja.
Und zu Beginn der Serie kommt sie da raus und dann, die Serie ist quasi Fish out of water, aber sie ist ein Fish out of water, weil sie den Großteil ihres Lebens in einem Doomsday Cult unter der Erde gelebt hat und sich mit dem modernen...
Ich habe 15 Jahre.
15 Jahre. Ja. Und sich jetzt mit dem modernen Leben auseinandersetzen muss. Und in diesem Special geht es darum, dass sie ein Choose Your Own Adventure Buch in ihrem Rucksack findet und dadurch darauf kommt, dass es einen zweiten Bunker gibt und sie will diese Frauen retten. Und der Reverend will diese Frauen behalten und bricht dann aus dem Gefängnis aus. Das ist der A-Plot.
Es ist irgendwie auch witzig, in dem Bandersnatch-Film kommt auch ein Buch drinne vor, was so mit Entscheidungen funktioniert und Umblättern und so.
Es ist Meta.
Ja, das ist Meta. Ja.
Habt ihr denn mal solche Bücher gelesen? Als Kinder vielleicht? Ja. Oder kürzlich?
Nee.
Und?
Noch nie.
Ich, mehrere. Ich fand die immer frustrierend.
Weil, oh doch, ich habe eins von so Gänsehaut oder sowas, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Das war furchtbar.
Ja, weil du musst immer Entscheidungen treffen und ich finde, häufig ist es, oder bei jedem dieser Bücher, die ich je gelesen habe, ist es so, dass du hast dann irgendwie Entscheidungen wie schleich vorsichtig um die Ecke und lauf laut schreiend auf den Mörder zu oder sowas.
Ja.
Und dann wählst du immer das, was du denkst, was vernünftiger ist. Und das ist dann aber die falsche Wahl. Aber du hast nie die Chance, genau. das irgendwie richtig einzuschätzen.
Ja, dann blätterst du halt wieder zurück irgendwie. Ne?
Ja. Ich finde es aber bei diesem.
Also ich hatte da immer null Disziplin. Ich habe einfach zurückgeblättert und gedacht, ach, welche Option gibt es denn? Na, dann nehme ich halt die.
Ja, gut, nein, das habe ich dann auch gemacht. Und die Hälfte des Spaßes sind ja quasi die grausamen Wege, wie die Hauptfigur stirbt. Es gibt ein Drei-Fragezeichen Choose Your Own Adventure, wo die vom Secret Service erschossen werden, weil jemand sie mit einem Bombenpaket zum Präsidenten schickt, der gerade durch die Stadt fährt.
Was?
Das ist, meine ich, auch kurz nach der JFK-Ermordung rausgekommen.
Oh, krass.
Aber ich finde, bei dem Special ist es teilweise auch so diese erste Entscheidung, ob du dieses Buch liest oder die Hochzeit planst, die Hochzeit von Kimmy. Mhm. Ey, woher sollst du wissen, dass du das Buch lesen musst? Also...
Ja, ja.
Dafür musst du es schon irgendwie kennen. Und es gibt ein, zwei solche Entscheidungen da drin. Fandet ihr das auch immer? Also Epi hat jetzt ja schon zugestimmt. Fandet ihr diese Bücher auch immer so schlimm?
Ich finde auch dieses ganze Format irgendwie, es ist ja immer schon echt absurd, ne? Ich kenne das, also Tinder hatte das ja zum Beispiel auch mal.
Wie bitte was?
Was?
Ja. Es gab, bei Tinder gab es dann auch mal so ein Special, oder Date Night hieß es irgendwie. Und da musste man dann auch immer auswählen, welche Entscheidung man trifft. Und dann wurde man den Leuten zugeteilt, die die Entscheidung auch so treffen. Also das ist im Prinzip, du gehst aus mit deinen Freunden und dann passiert Weltuntergang, Apokalypse. Und dann musst du entscheiden, nimmst du den Hund mit oder deine beste Freundin. Und dann hattest du irgendwie 5, 6 Entscheidungen und dann konntest du sehen, wer hat auch diese Entscheidung gemacht.
Gab es dann irgendwie so eine Soziopathenkategorie, die gesagt haben, wir nehmen den Hund mit und lassen die Menschen sterben?
Ja, genau. Ja. Irgendwie so. Es war unglaublich aufwendig gefilmt und alles.
Ja.
Krass. Und verrückt. Was waren das für Entscheidungen, die man treffen musste?
Zum Beispiel, gehst du mit auf die Party oder bleibst du zu Hause und dann, wenn du auf der Party bist, nimmst du die Person mit oder die Person oder nimmst du den Hund mit? So, solche Entscheidungen irgendwie.
Und hast du wahrheitsgemäß geantwortet oder hast du so geantwortet, dass du dachtest, so eine Frau möchte ich gern kennenlernen, die hier das und das antwortet?
Ich habe versucht, die möglichst schlimmste Entscheidung immer zu treffen.
Fast gedacht.
Habe ich bei diesem Special auch erst gemacht oder beziehungsweise die Entscheidung, wo man am meisten Daniel kriegt und am meisten John Hamm. Aber dann habe ich es beim ersten Durchspielen irgendwann gelassen, weil ich halt irgendwann einfach frustriert war von den ganzen Fake-Enden, die kamen.
Ja, das, also irgendwann versetzt einen das richtig in so einen Angstzustand. Was passiert jetzt? Ist es jetzt bald vorbei oder nicht?
Ja, beim ersten Mal hat es sich sehr lange angefühlt, fand ich. Beim zweiten Mal deutlich kürzer. Oh.
Krass, dass du es zweimal geguckt hast.
Ja, das stimmt.
Ja, ich hab gestern.
Also wo das Prinzip vielleicht mehr Sinn macht. Wo ich das auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist halt bei Pornos.
Was?
Ja, es gibt auch so interaktive Pornos, wo du dann sagen kannst, was du als nächstes machen willst.
Was ist das dann mit Kondom oder
Ich habe es noch nie ausprobiert, oder? Ich kenne das nur von Trailern.
Ach so.
Okay. Hat mir ein Freund erzählt.
Aha. Tiefe Einblicke. Ja. Tiefe Einblicke ist wahrscheinlich auch eine Option. Wir sind ja ein Daniel Radcliffe Podcast. Ich versuche jetzt von Epis Pornos wegzukommen.
Epis Pornos. Also ich habe auch mal so ein Buch gelesen, das war ein Doctor Who Buch aus England. Das war das Einzige, was ich in der Richtung gelesen habe. Nee, ein Buch zum selber entscheiden. Und fand das irgendwie auch ganz interessant, aber auch irgendwann ein bisschen nervig. Und ich glaube, bei mir kommt es sehr darauf an, wie viele Entscheidungen man treffen muss. Und jetzt hier bei dem Kimi Schmidt Special war es mir auch ein bisschen zu viel. Also ich habe dann immer, nachdem ich geklickt habe, habe ich die Fernbedienung wieder weggelegt und wollte ganz gern, dass es jetzt einfach weitergeht. Und dann kam gerade am Anfang, kommen in den ersten 5 Minuten, glaube ich, irgendwie 3 Entscheidungen, die man treffen muss. Und dann, wie gesagt, man kommt oft ja wieder zurück zu der Entscheidung.
Stimmt, ja.
Es war mir ein bisschen sehr viel. Jetzt ist es ja aber bei mir so und dann ja bei Henny, der ja auch, dass das erste ist, was wir davon geguckt haben, ne?
Ich hatte davor ein paar Folgen mitgesehen. Also ich kannte die Charaktere ungefähr, musste mich aber auch so ein bisschen zurückfinden. Okay. Jetzt zum Beispiel diese, wie heißt die Frau mit dem Hammer? Wie heißt sowohl die Schauspielerin als auch
Lillian.
Lillian, genau.
Weil ich glaube, ich würde sofort empfehlen, wenn Carol ihr Kane. Das Special gucken möchtet, vielleicht auch wegen Dan, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann ich glaube, ich würde empfehlen, guckt euch zumindest vorher die erste Folge der Serie an, denn die Serie hat ja schon einen sehr außerordentlichen Charakter und eine ganz andere Atmosphäre als viele andere Serien. Ist irgendwie eine sehr absurde Serie mit interessanten Charakteren. Sagen wir es mal so. Und ich war am Anfang von diesem Special sehr überfordert von den Charakteren und der Stimmung und diesen ganzen Entscheidungen, die ich treffen musste, dass ich am Anfang echt kein Fan war. Und ich glaube, wenn man zumindest ein bisschen was davon gesehen hat und ein paar der Charaktere schon mal zumindest ein bisschen lieb gewonnen hat, dann findet man da auch viel besser rein und ist, glaube ich, auch nochmal viel offener, als ich das jetzt am Anfang war, da diese Entscheidungen zu treffen und da vielleicht mehrere Enden und sowas zu entdecken.
Ich glaube, das ist tut einem auf jeden Fall gut, wenn man vorher die erste, also ein bisschen was gesehen hat von der Welt, sonst, man wird da sehr reingeworfen, finde ich.
Es ist vom Ton ja auch so ein bisschen ähnlich wie Miracle Workers, finde ich, nur vielleicht sogar noch ein bisschen abgedrehter. Und ja, ist total irgendwie, in den ersten Minuten kommt es dann so, dass Kimmy ein Flugzeug mit Robotern hat, was sie benutzen kann, und hast die Frau dir mit dem Hammer irgendwie Leute bedroht und solche Sachen. Und du hast aber auch Daniel, wo ich drauf zu sprechen kommen wollte, weil der zweite wichtige Teil für Kimmy ist, dass sie in diesem Special heiratet, und sie heiratet Daniel Radcliffe, der Prinz Frederick spielt, den 12. in der britischen Thronfolge, den 12. Erben.
Nach Prinz Chauncey natürlich Miracle Workers Staffel 2 hier jetzt wieder einen Prinzen.
Und auch wirklich so ein ähnlicher Charakter, weil er ist ja wieder komplett quasi lebensunfähig erzogen durch seinen Status. Und er ist hier fast noch ein bisschen dümmer als in Miracle Workers, oder?
Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen naiver irgendwie.
Ja.
Oder es wirkt zumindest so, weil der Rest der Serie ja relativ Real-Life-Charakter hat, nicht so wie Miracle Workers, was ja einfach in der grundsätzlichen Prämisse noch ein bisschen absurder ist.
Hast du mich gerade über das Roboterflugzeug sprechen hören?
Ja, schon.
In der einen Redneck-Bar ist ein Typ, der sein Bier mit einer Pistole aufmacht.
Oh, sehr schön. Die Redneck-Bar ist auch richtig herrlich. Ja. Habt ihr da mal Kennt den Song nicht gemacht?
Ja.
Das ist schön, ne?
Dann, es kommt eine, für die Zuhörer, es kommt eine Szene, wo Kimmy und Titus der Spur des Reverends folgen und in eine Redneck-Bar in, was war es, in Indiana?
Ja.
Ja, in Indiana gehen und die Eingeborenen auf ihre Seite ziehen müssen und
die Eingeborenen.
So bezeichnen sie es ja sogar auch. Und Titus möchte das mit Gesang machen. Und dann verlangen die Freebird von Lynyrd Skynyrd, und entweder erkennt es, und dann kriegt man so ein 8 Minuten Musikvideo.
Das Lied ist ja halt auch echt so lang, ne? Das ist das Witzige.
Ja, und sie singen dann halt irgendwann auch, wo die ganzen Gitarren-Solos einfach kommen. And here's a guitar! And another guitar! What's that, a guitar? Oder man kann es auswählen, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsgags, dass er denkt, er wüsste, was das Lied ist, und er weiß es nicht, und singt er aus der Zoohandlung irgendwie das Lied, dass man einen umsonst Vogel bekommt. Und dann kommt dieser geile 911-Call mit Text über den Screen, wo du nur Schrei im Hintergrund hörst, come quickly, what's happening? They're disrespecting Lynyrd Skynyrd. Is it bad? Yes. Ja, einer der besten
Fake-End. Ich muss natürlich sagen, Lynyrd Skynyrd.
Lynyrd Skynyrd?
Mit dem D am Ende.
Ja. Ja.
Das ist einfach herrlich. Ich finde, das sind die Stärken dieses Konzepts, dass du solche Sachen da unterbringen kannst, wenn du so manchmal im Team zusammen bist und hast so Ideen, was jetzt passieren könnte. Sagen, ja, das wäre witzig, aber das führt uns nicht weiter. Das kannst du da reinschmeißen. Was wäre eigentlich, wenn? Ja, das finde ich cool.
Und eins der anderen geilen frühen Enden ist, ich habe alle gekillt direkt am Anfang, weil ich nicht Titus mitgenommen habe, sondern seine Agentin Jacqueline von Jane Krakowski. Und dann sterben erstmal die Hälfte der Charaktere in einem Flugzeugcrash. Und Titus stirbt im Fitnesscenter, weil er von einem Laufband gegen die Wand geschleudert wird und beim Aufschlag stirbt. Ja, das sind schon geile Sachen, nur wenn man es das erste Mal guckt, finde ich, können die nach einer Zeit nervig werden, weil es einfach nicht vorangeht und das ist dann seltsam gepaced.
Und ich glaube auch, wenn man das guckt und man ist nicht großer Fan der Serie, ich glaube auch gerade dann so ein bisschen redundant oder kann es sich redundant anfühlen. Wenn du schon mega Fan von den Charakteren bist, dann ist wahrscheinlich einfach alles so ein Treat. Man kann auch diesen Film als erstes gucken, aber wenn man schon Fan ist, dann macht es halt einfach viel, viel mehr Sinn. Und dann macht dieses Konzept mit dem interaktiven Spiel auch sehr viel mehr Sinn. Ich habe da teilweise vorgesessen und habe gerade am Anfang wirklich auch gedacht, warum? Also warum ist es interaktiv? Muss das denn sein?
Du wolltest also vor allem den Film gucken. Frage, ne?
Ja, aber warum eigentlich? Habt ihr da für euch eine gute Antwort drauf, warum das interaktiv ist?
Weil es Spaß macht. Also ich glaube, wir haben einfach damit rumgespielt mit dieser Technologie und es bietet einem ja einfach Möglichkeiten, die man in der Show sonst nie hätte. Ich glaube, das ist die ganze Geschichte und also mir hat es Spaß gemacht, gerade beim zweiten Mal, muss ich sagen.
Epi, wie ist es bei dir? Hast du das irgendwann auch in Frage gestellt, ob das sein muss oder war das für dich von Anfang an klar, okay, das ist cool, das so interaktiv mitzugestalten?
Ich habe mich oft gefragt, was soll das jetzt eigentlich? Vor allem, wenn man es dann durchspielt und du kannst ja auch dann so nochmal zurückgehen und du dann merkst, so, es kommt wieder auf demselben raus. Also bevor ich das Flowchart gesehen habe und quasi all den ganzen Kram, den ich nicht gesehen habe, habe ich auch gedacht, es führt ja zu gar nichts. Ich habe beim ersten Mal sofort Titus genommen, ich habe den Flugzeugcrash gar nicht gesehen. Und also ich hatte, jetzt wo ich das so sehe, habe ich einige Sachen sofort genommen, die einen halt weiterführen. Zum Beispiel im Gefängnis war ich nicht sociable mit dem Reverend, sondern get down to beeswax. Und habe mich dann immer so gefragt, warum muss ich jetzt entscheiden? Weil mir ging es ein bisschen wie Alkohol. Ich musste mich jedes Mal aufraffen und wieder mit der Maus klicken. Ich bin da so hin und her. Zwischendurch fand ich es witzig und wollte wissen, was passiert.
Ich finde auch interessant, es ist ja nicht inhärent für die Serie, inhärent in dieser Welt, dass du Entscheidungen triffst. Mhm. Ein Genre, bei dem viel über Entscheidungen von Charakteren gesprochen wird, wäre ja zum Beispiel ein Horrorfilm. Also ich finde, wenn jetzt ein Horrorfilm rauskommt, in dem du selber entscheiden kannst, das würde sich für mich irgendwie so genuin für dieses Genre anfühlen, also sich irgendwie passend für dieses Genre anfühlen, dass ich jetzt auch mal selber entscheiden kann. Aber in diesem Universum Unbreakable Kimmy Schmidt besteht ja eigentlich nicht die Notwendigkeit zu entscheiden. Also ich meine, Handy, ich gebe dir vollkommen recht, wir haben damit experimentiert. Das kann auch total Spaß machen. Ich finde dieses Flowchart auch mega beeindruckend. Das lohnt sich wirklich, das anzugucken. Also guckt euch das an.
Ich gucke mir das Flowchart jetzt an.
Sucht einfach Kimmy Schmidt Flowchart.
Aber ich hatte auch immer dann irgendwie den Gedanken, ja, und was soll ich denn jetzt eigentlich gucken? So.
Fandst du das stressig eigentlich?
Ich fand es ein bisschen stressig.
Erzähl weiter.
Vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man das zu komplex ist, dass man gar nicht alles gucken kann. Also man muss ja wirklich sehr viel Arbeit aufbringen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die Person an diesem Flowchart gesessen hat, um alles zu gucken.
Das ist heftig, ne?
Ja, das ist jetzt deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ist das bei euch auch so?
Es ist unendlich lang.
Das Ding ist ja auch, meine ich, dass es einen Unterschied macht, ob man es zum ersten Mal guckt oder zum zweiten Mal. Ja, weil beim zweiten Mal sind einige Szenen auch deutlich kürzer, was ich total sinnvoll finde.
Ja.
Weil du ja natürlich dann viel kennst und also du, wenn du dann so im Schnelldurchlauf durch die Sachen, die du schon kennst, durchkommst, das ist natürlich für dich als Zuschauer angenehm.
Es könnte sein, dass sie das sich auch bei Bandersnatch abgeguckt haben, das ist nämlich auch so. Dass du, wenn du dann nochmal die Entscheidung machst, dass dann alles, was vorher passiert, quasi in so einem Recap passiert, in ganz, ganz schnell.
Diese Flowchart ist auch komplizierter, als es tatsächlich in echt ist, sehe ich jetzt gerade. Aber
da sind noch Sachen drin, die entfernt wurden.
Ja, das ist interessant. Interessant ist es trotzdem. Ich finde es halt schwierig zu sagen, warum muss das so sein, weil dann kritisiert man es quasi dafür, dass es kein Film ist und es ist halt kein Film. Wo ich eigentlich jetzt mehrfach schon drauf zu sprechen kommen wollte, ist, dass der diesen neuen Charakter spielt und sein Plot ist, dass er Lillian, egal welche Entscheidung man trifft, bei der Bachelorette-Party küsst, die ältere Freundin, wer ist Lillian, Appy? Das ist die
alte, die Oma mit der Reibeisenstimme.
Ja, ich weiß, wer die Figur ist, aber wer ist sie in der Serie? Was ist ihre Rolle? Ist das die Vermieterin von Kimmy oder ist...
Ich glaube, es ist die Vermieterin.
Ja, ja.
Ich weiß
es auch. Ja, genau. Also in der ersten Folge ist es die Vermieterin. Ich weiß nicht, was in den nächsten vier Staffeln passiert, aber ja.
Ich weiß, was sie am Ende ist. Und er muss Lebenserfahrung sammeln, weil er die nie hatte, damit er für die Hochzeit bereit ist. Das ist so sein Plot. Und es ist einer von zwei Nebenplots, genau. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Entweder, also ich hatte beim ersten Mal ausgewählt, dass er mit Lillian dann auf ein Zimmer geht und sie spielt dann sämtliche nervige Ex-Freundin, die er eigentlich gehabt haben müsste in seinem Leben.
Ja, das hatte ich auch, ja.
Und schießt mit der Pistole in die Decke und also was. Und dann am Ende heiraten sie und das ist so Daniel Radcliffe's Involvement. Es gibt die geile Make-out-Szene am Anfang, die man auswählen kann, wo zwei Menschen, die nicht wissen, wie man miteinander rummacht, miteinander rummachen.
Ja, habe ich natürlich auch ausgewählt, ne?
Ja, ich auch als erstes überhaupt. Und dann küssen sie aneinander vorbei und was sagen sie immer? You make my place warm oder was? Nee, irgendwas my area. Also
das Witzige ist, dass Kimmy Schmidt ja immer so ein bisschen kindlich ist. Diese Serie aber halt eindeutig für Erwachsene ist. Auch die Gewalt in diesem Special ist ja auch teilweise heftig. Und natürlich, wer nicht bei Buchlesen eine Hochzeit planen oder rummachen, natürlich werde ich dann rummachen.
Ja, klar.
Ja. Woran es mich auch erinnert ist, wir haben ja früher, als wir angefangen haben, Kurzfilme zu drehen, da haben wir ja häufig darüber gesprochen, dass es eigentlich total witzig wäre, einen Film zu drehen, in dem irgendwie alle 60 Sekunden das Genre wechselt. Also der vielleicht anfängt als Komödie und dann auf einmal umschwingt zu einem Horrorfilm und dann auf einmal umschwingt zu einer Tragödie, Katastrophenfilm, was auch immer, Liebesfilm, Romanze, Vampir, was auch immer. Und ich glaube, ich persönlich fand die Idee jahrelang extrem gut, auch wenn wir es nie umgesetzt haben. Aber ich habe das Gefühl, je mehr man über Filme lernt und weiß und je mehr Filme man guckt, desto mehr merkt man aber auch, aber sobald man irgendwie eine Realität etabliert, sobald man eine Geschichte und Charaktere etabliert und auch die Regeln dieses Universums, desto mehr eng sich die Optionen ein, die dann folgen können. Also in meinem Setup eines Films habe ich ja eine Myriade von Möglichkeiten, aber sobald ich das irgendwie aufgestellt habe und es soll in eine bestimmte Richtung gehen, desto mehr engen sich ja die Möglichkeiten ein und es ist klar, wie das in diesem Universum weitergehen kann und die Grenzen sind gesetzt. Und es wäre komisch, wenn auf einmal aus einer Komödie ein Horrorfilm wird. Oder es wäre komisch, wenn auf einmal bei Minute 60 dann Aliens existieren und das ist die Erklärung für irgendwas. Und ich glaube, deswegen macht unsere Idee von damals nicht so viel Sinn und wir sind vielleicht auch deswegen nie auf eine Plot-Idee dafür gekommen. Und ich überlege, inwiefern die Erkenntnis, weswegen das nicht klappt, auch hierauf zutrifft. Also ne, jetzt gerade war es die Sache, man kann eigentlich nicht ständig Genres switchen, das macht nicht so viel Sinn. Man verliert ja auch Vertrauen beim Zuschauer. Und hier wird jetzt zwar nicht das Genre gewechselt, aber es wird irgendwie so der Modus gewechselt, in dem dir diese Unbreakable Kimmy Schmidt-Welt präsentiert wird. 4 Staffeln lang ist es eine Serie und dann ist es auf einmal so eine Art Videospiel. Das ist schon interessant. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, mir durchzulesen, was so langjährige Fans davon halten, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sie das alle feiern, weil man so viel von den Charakteren sieht und weil es so viele Spielmöglichkeiten gibt. Aber es ist schon interessant, weil ja der typische Modus der Welt verlassen wird. Es wird ja die vierte Wand auch durchbrochen. Es wird auch in die Kamera geguckt, was ja oft schlimm ist in Filmen. Ja, was meint ihr?
Wobei man dazu Verteidigung sagen muss, der Charakter, der das macht, ist ja auch auf Drogen.
Trotzdem.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das denn deine lange Art ist zu sagen, dass es krass ist, dass man am Ende den Reverend mit einem Raketenwerfer killen kann oder mit einer Pistole oder ihn zu Tode prügeln kann und das relativ realistisch aussieht.
Nee, es geht wirklich nur um den Modus, in dem die Serie, in dem die Welt einem gezeigt wird. Weil sich da ja wirklich stark ändert.
Ich finde es auch gewöhnungsbedürftig, aber ich meine, das ist das Ding, was das halt ist. Ich habe mir jetzt auch nicht durchgelesen, wie Fans darauf reagieren. Vielleicht müssten wir was nochmal machen, aber ich fand es ein interessantes Experiment. Also ich werde jetzt nicht alle meine Filme so gucken wollen, möchten, aber es hat besser funktioniert, als ich es mir tatsächlich vorgestellt habe. Und es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich mir tatsächlich vorgestellt habe. Und das ist für mich schon ein großer Gewinn, gerade in diesem Podcast. Von daher, ich bin komplett Team Choose Your Own Adventure für diese Folge.
Epi, hast du noch Gedanken dazu?
Ich habe es eben ja schon gesagt, dass ich diese Idee so cool finde, da so Sachen unterzubringen. Dass man so könnte es ausgehen, so könnte es ausgehen, dass man das da drin unterbringen kann. Das finde ich irgendwie cool. Ich finde, dass man das gar nicht als Film bezeichnen sollte. Henny hat das eben schon mal kurz angeschnitten. Und ich frage mich ein bisschen, wie man es benennen soll, weil ich würde fast schon sagen, dass es ein Spiel ist. Also es ist schon fast wie ein Videospiel eigentlich.
Ja, Nur halt also im weniger Sinne, interaktiv, ne?
Genau. Es gibt ja so Spiele, die das auch machen mit so verschiedenen Entscheidungen. The Witcher oder Knights of the Old Republic, Star Wars Spiel. Und dann gibt es auch sowas wie Beyond Two Souls oder wie heißt das? Da hast du quasi auch, das ist ein interaktiver Film auch, sagen die, glaube ich, oder so heißt es. Also du siehst halt
das ist gerenderte... Wie heißen sie? Quantum Dynamics, dieses Studio, was nur solche Sachen macht, ne?
Ja, du hast eigentlich einen Film, wo du halt immer Quicktime-Aktionen hast und du kannst, glaube ich, auch entscheiden, aber nicht so wirklich. Und eigentlich ist dieser Film hier viel näher an Computerspielen dran als...
als ein Film, ja.
Ja, genau. Ja. Also es ist irgendwie so ein Zwischending, finde ich.
Ich weiß, was du meinst. Es ist halt mehr so ein interaktives Ding. Man kann sich nicht wirklich zurücklehnen dabei. Ja, und es hat natürlich für uns auch die Schwierigkeit, dass wir halt die Serie nicht so gut kennen. Auch wir beide, die sie jetzt vorher schon mal was davon gesehen haben, kannten die jetzt auch, haben jetzt auch nicht alle 4 Staffeln gesehen.
Ja, vor allem, du meinst ja schon, das sind irgendwie 4 Staffeln oder sowas. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und das sind ja ganz andere, also ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Jacqueline am Anfang, die hatte diese herrliche Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo sie... Also Kimmy Schmidt arbeitet dann da als Hausmädchen und Jacqueline führt sie rum in ihrem Haus und bietet ihr da ein Wasser an und sie hat einen Kühlschrank, der hat eine Glastür und da ist nur Wasser drin. Nur so 0,5 Flaschen Wasser und dann nimmt sie eine raus und bietet die an und sie sagt, sie hat gerade keinen Durst und anstatt die wieder in den Kühlschrank zu stellen, schmeißt sie die einfach in den Müll.
Also ich muss sagen, Kimmy Schmidt wirkt cool durch dieses Special. Ich finde diesen ganzen Cast, dieses Ensemble ziemlich, also die sind gut eingespielt, das merkt man einfach.
Ja, sind sie auf
jeden Fall. Ich finde die Figuren cool. Und Jane Krakowski finde ich sowieso einfach genial, die Jacqueline spielt. Die ist auch in 30 Rock. Die ist mit das Beste an Ellie McBeal. Da spielt sie eine sexsüchtige Sekretärin. Und ich freue mich immer, wenn ich sie in irgendwas sehe. Die ist auf meiner Ich-freue-mich-immer-drüber-Liste, die wir schon häufiger hatten. Und ich finde sie auch in diesem Special gut. Sie hat halt diesen anderen Nebenplot, weil Titus weg ist, muss sie auf dem Filmset quasi verbergen, dass er nicht da ist, um seine Karriere zu retten. Und ich hatte eine Option, da zerstört sie quasi aus Versehen die MeToo-Bewegung am Set.
Ja, das ich weiß nicht, ob ihr das hattet. Das fand ich auch sehr gut. Ja.
Das war sehr düster. Und man muss dazu sagen, der Film sieht das natürlich nicht als was Positives, sondern kritisch. Vor allem, weil dann quasi sie dafür sorgt, dass dann alle am Set sich gegenseitig sexuell belästigen.
Ja, ne, das ist dieses Ding von wegen irgendwie, also hast du uns die ganze Zeit angelogen? Ja, muss sie dann zugeben und dann sagen alle, also sagen sie so, also lügen Frauen? Also müssen wir doch nicht irgendwie respektvoll mit euch umgehen und dann geht's richtig ab. Richtig crazy. Witzig und erschreckend.
Ja, und die andere Option ist auch mega geil. Das war auch mein Lieblingsnebenplot tatsächlich. Leider nicht der mit Daniel, den fand ich auch ganz gut, aber am besten fand ich quasi alle Optionen bei ihr, weil die andere Option ist, dass dann sie mit dem Autor sich auseinandersetzt und der Autor ihr dann quasi sein ganzes Schaffen vorliest und ihr präsentiert und sie nur genervt ist und da sind so geile Sachen drin, wie er dann irgendwie auflistet, there are only 36 different kinds of stories. Boy meets girl und dann Fight Club. Dann, eigentlich müsste ich das irgendwo finden. Das ist so ein geiles Zitat, weil er so einen Quatsch auflistet.
Ja. Das sind doch die Popovich-Dinger, oder nicht?
Es ist irgendwie so ein Screenwriting-Ding, aber halt dann natürlich völlig gekidnappt.
Ja, total verquert und umgedreht und so.
Ja.
Ich suche das kurz raus, dann nehmen wir das richtig.
Ich suche das Zitat raus. Ansonsten haben jetzt inhaltlich quasi alles. Oh ja, genau, ich habe es gerade gefunden. Es ist Man vs. Man, Man vs. Nature, Asteroid, Popeye, Fish Out of Water, Big Fish, Small Pond, Small Fish, Big Pond, Fish vs. Water, Female Reboot, Male Preboot, Kid or Dog President, Smart Shark.
Also, woran findet man das?
Ich habe es bei Reddit gefunden. Das ist Kimmy Schmidt, 37 Types of Stories.
Geil, ey. Ja, und das, worauf sich das eventuell bezieht, sind die Wladimir Proposims. Wladimir wo ist denn jetzt ein richtiger Name hier?
Proposition?
Ja, das klingt gerade wirklich so. Ist ein russischer Autor. Und der hat 31 Ideen für Konflikte zusammengetragen. die wohl irgendwie recht universell einsetzbar sind in Filmen. Und ich glaube, darauf bezieht sich das auch, weil die Zahl so nah beieinander ist.
Ja, auf jeden Fall. Darf ich noch ein paar vorlesen? Vampire gets better. We found a dinosaur. Talking Baby. Space Party. Schön. Okay, es ist der beste Witz in dem Special. Ich habe mich gerade entschieden. Ja, ich finde das eigentlich, also die Gags an sich sind gut. Ist
We are the aliens.
Ja, das ist auch so.
Nazi who isn't.
Okay, wir lesen den Rest der Folge nur noch dieses Ding vor. Bunker Escape, auch passend zu dieser Serie. Robot learns to love.
Esther, Reverse Esther, Super Esther.
Ich finde, der Hauptplot zieht sich ein wenig, weil sie halt so mehreren sinnlosen Spuren folgen und so Kurzsegmente kommen wie, da macht dann jemand ein Fire Festival, was sowieso eine etwas gealterte Referenz ist. Und dann sind die da halt 5 Minuten mit einem Typen, der auf Drogen ist im Wald. Das zieht sich ein bisschen. John Hamm ist super, das ist mein letzter Punkt dazu.
John Hamm ist einfach großartig, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht
also John Hamm, ich habe mich so gefreut, als ich den da drin gesehen habe. Vor allem, weil er konnte mich gar nicht daran erinnern, dass der in der ersten
Der war auch Staffel nur von hinten zu sehen in der ersten Folge. Vielleicht war er es gar nicht, aber ich glaube, es war seine Stimme.
Er ist in den ersten Folgen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es in der ersten Staffel ist, aber er ist auch in der Serie dabei. Natürlich, ne, Daniel Radcliffe-Fans bekannt aus Young Doctor's Notebook. Leider haben sie keine Szenen hier drin. Ne?
Ja, leider, ja. Das ist ja schade.
Aber er ist hier im absoluten Idiotenmodus und es ist herrlich.
Ich fand es aber auch schade, dass Kimmy Schmidt und Dan nicht so viele Szenen zusammen hatten.
Das stimmt natürlich.
Das stimmt. Ja. Die Make-out-Szene war halt schon echt witzig, die beiden zusammen. Es gibt eine Szene, wo sie ihn mit dem Finger im Mund packt und aufs Sofa schmeißt. das ist schon cool.
Ja.
Auch wenn Kimmy Schmidt spielt ja so jugendlich und jung und ich finde, das war in der ersten Staffel funktioniert das noch. Ich fand diese krass alt aus und irgendwie irritierend jung geschminkt.
Sie war schwanger während des Drehs, vielleicht.
Oh, das habe ich nicht gemerkt, auf jeden Fall. Lass ich kannte die auch nur aus The Office.
Ja, da ist sie auch eine Hauptrolle, ne? Die hat auch so eine irre Fernsehkarriere, ne?
Deswegen habe ich mich vorhin, als wir uns vorgestellt haben, auch als Pam Beasley vorgestellt.
Wir haben uns auch
haben uns vorgestellt. Nee,
das haben wir vergessen, das nehmen wir am Ende
auch. Ich bin Henny. Ich bin Henny. Ich bin Henny. Wir sind fast durch, wir können das uns erlauben. Ellie Kemper ist übrigens die Schauspielerin.
Ich bin Johnny Knoxville.
Das war Epi. Und der dritte ist Aiko.
Pam Beasley.
Ich hoffe, das ist niemandens erste Folge, dass so ein Kimmy Schmidt-Hardcore-Fan diesen Podcast entdeckt und dann, warum reden die darüber, wenn sie die Serie nicht gesehen haben? Warum stellen die sich nicht vor? Warum lesen die nur diese Liste vor? Ich will noch kurz darüber reden, wie großartig John Hamm ist, weil er an einer Stelle sich vor Kimmy Schmidt, vor Ellie Kemper versteckt und im Wald und dann ruhig stehen bleibt und schreit, Jurassic Park rules, if I can't move, you can't see me.
Er ist eh witzig, ne? Auch wenn er dann vor ihr wegrennt und immer schreit, Karate Jump! Und dann mitten schreit, fällt. Das ist schon sehr witzig. Ja.
Und ich finde, er verkauft es tatsächlich ein bisschen zu sehr, diesen emotionalen Moment in der Konfrontation, wo Kimmy ihn fragt, warum er das getan hat und er dann so richtig im Madman-Modus sagt, because I could. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit komplett Madman gesehen, so lange läuft dieser Podcast schon.
Während wir den Podcast jetzt aufnehmen.
Ja, als wir beim letzten Mal, als wir über John Hamm gesprochen haben, habe ich noch nicht Madman gesehen, jetzt habe ich Madman komplett gesehen und kann euch empfehlen, Madman komplett zu gucken.
Wahnsinn, sind das die 7 Staffeln oder so? Ich würde
den immer mal gucken.
Ja.
Unfassbar.
Aber A13 Folgen oder so.
Unfassbar, Henny. Ich will ein letztes Mal noch auf diese Interaktivität zurückkommen.
Ja,
aber können das.
Aber es ist nicht nur, dass es dich stört, oder?
Wir können auch erst noch über die Schauspieler zu Ende reden.
Ich habe gar nicht, also es ist halt ein geiles Ensemble. Ich finde jetzt, ich habe gar nicht zu jedem so groß was zu sagen. Ich fand, also mein Lieblingsperformance ist John Hamm und dann Titus und Daniel und Ellie relativ nah beieinander. Ich könnte die gar nicht. Titus Burgess übrigens, wenn wir den vollen Namen noch nie gesagt haben. Der spielt Titus Andromachron. Das sind so meine 3 danach und in beliebiger Reihenfolge.
Jetzt habe ich's. Ist so, wie wenn man die letzte Folge Friends gucken würde und es wäre die erste Folge Friends, die man jemals gesehen hat. Man merkt, es ist total ein eingespieltes Ensemble. Man merkt, da sind Dinge etabliert, aber man fühlt sich im vollkommen falschen Film. Oder so, wie wenn man Jessica Jones guckt und Netflix sagt, hier, fangen der Serie an. Folge 9. Wie das Epi passiert ist.
Ja, das ist mir passiert.
Also an alle Kimmy Schmidt-Hardcore-Fans da draußen, die das hören, es tut mir leid, ich hab's vorher nicht, ja, kannte es nicht. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich weitergucken.
Dafür hast du ja die erste Folge gesehen und ich finde, das allerbeste an der Serie ist sowieso das Titellied.
Ja, das ist mega gut.
Das ist ja, genial.
Das hat mir auch sofort richtig gut gefallen.
Wir hatten es ja schon mal, eine der wenigen modernen Serien mit einem guten Intro. Einfach. Das, was ins Ohr geht.
Ich überlege gerade, ich finde eigentlich, also die letzten Serien, die ich gesehen habe, hatten alle ein geiles Intro. Game of Thrones.
Game of Thrones, ja gut, Ausnahme.
Dann habe ich zum Beispiel Carnival Row gesehen, kennt ihr den?
Hat das ein gutes Intro? Das ist doch eine Streaming-Serie, das hat auch kein gutes Intro.
Ja, es ist erstens eine geile Serie mit dieser Modelfrau mit den dicken, wuschigen Augenbrauen.
Ja, das haben wir schon mehrfach, dass du diesen Namen dieser Frau nicht konntest. Das hatten wir jetzt schon mehrfach im Podcast. Lern diesen Namen.
Carol, Moment, ich google es und dann wird es so geschnitten, dass ich diesen Namen perfekt ausspreche, okay?
Genau, in diesem Moment, okay. Ja.
Carnival Row. Cara Delevingne.
Ja. Ah.
Merkst hier.
Cara Jocelyn Delevingne. Delevingne? Ich muss kurz mal schauen,
heißt das nicht einfach Kirmes?
Cara.
Kirmes-Schlange.
Ja.
Carnival Row.
Okay, was?
Das fand ich echt gut. Und das noch? Intro ist schön. Game of Thrones, Hammer-Intro.
Ja, das hast du schon gesagt, das sind zwei. Miracle Workers Carnival kannst Row. Du noch ergänzen.
Miracle Workers ist halt auch echt ganz geil.
Ja. Es sind wenige.
Beide Staffeln bisher auch ziemlich geil.
Ja, wobei das von der zweiten besser ist als bei der ersten, das Intro.
Stranger Things hat ein sehr gutes Intro-Lied.
Oh, das finde ich unglaublich langweilig.
Ich mag es echt gerne. Ich fand es am Anfang auch langweilig. It's growing on me.
Das ist halt dieses typische, wir machen eine Title Card und Kurzmusik darunter.
Aber die
und
Musik.
Und da ist es halt cool,
weil
sie John Carpenter Musik nachmachen. Und ich meine, das ist tatsächlich sogar vom Soundtrack von Only God Forgives geklaut, das Ding.
Nee, ist es nicht. Da gab es so ein Special dazu, wie der Typ das gemacht hat. Der Musiktyp von der Serie.
Genau, und das Special geht 2 Minuten. Er sagt, ich habe die Musik von Only God Forgives gehört und habe die geklaut.
Ich will einfach nur mal kurz, vielleicht, eventuell müssen wir das rausschneiden, ne? Aber ich arbeite gerade an einem Radcliffe Hangers Bingo. Okay. Ein Punkt ist, Eiko wird berichtigt. Der nächste Punkt, Henny und Eiko recherchieren, wer recht hat.
Das hatten wir heute auch schon.
Es lässt sich nicht entscheiden.
Hast du noch mehr? Das gefällt mir bisher.
Was ja.
Hast du noch so?
Handy macht eine cringige Überleitung.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe übrigens einen Artikel gefunden. Did Stranger Things steal its theme song from a Red Hot Chili Peppers collaborator?
Ah, Handy spricht Theme Song perfekt aus.
Theme Song.
Okay, ich schicke euch mal die Liste hier.
Wir müssen eigentlich auch mal unser Matthias Schweighöfer-Trinkspiel öffentlich machen.
Gar keinen Fall. Ja, da muss ich nämlich auch dran denken. Und mit dem Bingo kann man, glaube ich, auch ganz gut ein Trinkspiel machen.
Du kannst,
ich habe es euch mal in den Chat reingestellt.
Du kannst auch noch einfügen, Eiko verliert den Faden.
Das glaube ich auch relativ häufig. Stimmt, das haben wir auch echt oft.
Den Faden haben wir jetzt komplett verloren. Nein, wir haben auch eigentlich jetzt die Schauspieler abgehakt. Sollen wir zu Dan nochmal speziell was sagen? Es ist halt recht ähnlich zu der Joffrey.
Schade, dass du keine Überleitung gemacht
hast. Soll ich eine Sportüberleitung machen?
Ist auf der Liste auch, Eiko redet 10 Minuten über Basketball, obwohl das nur ganz am Rande mit was zu tun hat.
Ja, es
gibt Dating.
Eiko macht eine Sportanekdote.
Okay. Wir müssen eigentlich noch häufiger sowas machen, das so tun, als ob Daniel mit podcasten würde. Das wäre auch sehr gut.
Das stimmt.
Ich will einfach nochmal was von dieser Liste vor.
Also,
Father is Daughter's Cat, Dog Too Big.
Ja. Übrigens, wisst ihr eigentlich, wann der erste interaktive Film rauskam?
Oh, gute Frage. Nee,
wann?
Ich habe da mal ein bisschen zu nachgeguckt. Und zwar gab es schon länger so Versuche, aber es war ja immer technisch schwierig. Und auf der Expo 1967,
oh Gott.
Ich glaube in Kanada, gab es einen Film von einem tschechischen Filmemacher, der hieß Kinoautomat. Und es war ein extra Kino, wo du an den Sitzen 2 Knöpfe hattest, grün und rot. Mhm. Und es gab 9 Stops, an denen man sich entscheiden konnte. Und das Witzige war, es waren einfach nur 2 Filme, quasi. Und an jeder Entscheidung ist der Film an der exakt selben Stelle wieder quasi zusammengetroffen. Quasi. Es gab immer nur so eine Verastung und dann ging es wieder weiter. Und von dem Filmemacher war das wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, so gewollt. Der hat sich quasi darüber lustig gemacht, über die gefühlte Entscheidungsmacht, die man hat. Und angeblich ist es wohl auch eine Demokratiesatire.
Also war egal, wenn man abstimmt, man bekommt das Gleiche.
Ja, genau, du stimmst ab, aber du kriegst immer das Gleiche. Und es fühlt sich zwar wie eine Entscheidung an, aber es ist überhaupt gar keine.
Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir über Willensfreiheit reden.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Und da muss ich auch so ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, aber Willensfreiheit, da bin ich noch bereit, Zeit zu investieren.
Es ist irgendwie witzig, diese Illusion von erstens von Entscheidungsfreiheit. Und das nächste ist ja auch, wir hatten schon ein paar Mal diese Sache, wenn die Zuschauer entscheiden dürfen, Fanservice, ne? Wenn die entscheiden dürfen, was sie gerne haben möchten, dann kommt eigentlich immer was Schlechtes bei raus.
Geil. Guter der Gedanke gefällt mir richtig gut, bezogen hier auf das Special hier. Ja.
Hot Take zu dem Special, es ist besser als Star Wars Episode 9.
Keine hohe Messlatte, Handy. Die eine der niedrigsten, die es gibt.
Leon würde jetzt sagen, lauwarmes Take.
Das ist richtig.
Okay. Es ist aber wirklich interessant. Ja, es ist letztendlich ja auch einfach rückgehend auf, gucke, Alko verliert den Faden, es muss da rein ins Bingo. Na, wie heißt es denn jetzt? Laplace, Chadaemon, einfacherer Name, Epi, hilf mir weiter.
Was?
Determinismus. Genau, ne, das Ding, das
ist das der einfachere
letztendlich
Name?
Du vielleicht denkst, du kannst dich unterschiedlich entscheiden, aber alles, was vorher war, alles an dir, deine, so wie du aufbereitet bist als Mensch, führt einfach unweigerlich dazu, wie du dich entscheidest. Und spannender Gedanke.
Und deswegen, auch so wie Schicksal, ne?
Deswegen heiratet Kimmy immer am Ende dieses Specials.
Und ob du dich entscheidest für Lilian oder für die andere, am Ende küsst du die Oma.
Richtig, das sind gute Worte.
Das wäre eigentlich Performance. Das wär interessant, ob es eine Statistik darüber gibt. Wer, also
Daniels Performance, als er die Oma küsst.
Henny redet dazwischen. Es wäre interessant, ob es noch eine Statistik dazu gibt, wie viele Zuschauer jeweils welche Option wählen.
Also wie ich Netflix kenne, werten die das komplett aus und deswegen kriegst du dann irgendwelche Sachen vorgeschlagen. Und die wissen jetzt wahrscheinlich verstörende Sachen über uns. Wenn du das erstmal in Revenant explodieren lässt, bist du wahrscheinlich irgendwie so einer Terrorfahndungsliste.
Es ist ja auch mathematisch gesehen echt interessant, ne? Auszurechnen, wie viele Enden es jetzt gibt und wie viele Möglichkeiten es jetzt gibt. Aber es ist nicht so straightforward, wie man denkt. Man kann nicht einfach sagen, hier gibt es 3 Möglichkeiten, beim nächsten gibt es 2 und dann sind das ja schon mal 6.
Laut der Flowchart sind es 12 Enden.
Also ich habe...
Ja, 12 Enden, aber sehr viel mehr verschiedene Durchläufe, die es gibt.
Achso, ja gut, das schon, ja.
Ich habe 18 Mal durfte ich eine Entscheidung treffen.
Ja, genau, aber du kannst dann ja auch teilweise zurückkehren zu einer Entscheidung und so. Es ist echt... Krass komplex. Also das an und für sich ist es sehr, sehr beeindruckend, dass sie das geschafft haben, was sie da erschaffen haben.
Ja, ich denke also...
Es ist schon ein krasses Projekt, ne?
Also irgendwie, ich glaube, kreative Filme, interaktive Filme werden nie Filme ablösen, aber...
Nee, aber das, ja, weil könnten sie auch gar nicht.
Könnten
ne?
sie nicht, aber so wie es hier ist, ist schon relativ nah dran, ist wahrscheinlich das Beste, wie man es machen kann.
Würdest du sagen, das ist so, genauso eine Eigenart wie ein One-Take, dass man so ein bisschen für sich betrachten muss?
Das ist ein Gimmick, ne? Also es gibt ja tatsächlich auch, das ist mir gerade aufgefallen, das ist doch ein bisschen hochgegriffen, es gibt ja noch eine Steven Soderbergh interaktive Serie, die ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht ist das Beste, was man machen kann, weil er natürlich ein Regiegenie ist, wobei ich mir denke, dass das wahrscheinlich vom... auch ähnlich von der Qualität sein wird. Also es wird nicht besser sein als Soderberghs Filme.
Meint ihr, es wird jemals einen Mainstream-Kinofilm im Kino geben, bei dem man Entscheidungen treffen kann, bei dem dann vielleicht gemittelt wird, wie viele Leute welche Optionen wählen und so geht es dann weiter?
Also theoretisch, so wurde das ja bei dem Kinoautomat gemacht. Da wurde dann, es gab ein Schaubild, wo jeder einzelne Sitz mit Rot oder Grün angezeigt wurde. Also du konntest sogar gucken, was dein Nachbar gewählt hat. Und es ging dann auch, ich meine 67, ne, ging es auch darum, lässt du eine Frau, die vor deiner Wohnungstür steht, nur im Handtuch bekleidet, in deine Wohnung rein, obwohl du weißt, dass deine Frau in wenigen Minuten nach Hause kommt.
Schöne, und dann, ethische Frage.
Ist ja witzig, wenn du mit deiner Frau im Kino sitzt und Also das kann man ja heutzutage alles mit dem Handy machen.
Es wird wahrscheinlich drauf ankommen, dass jemand die Technologie dafür entwickelt, weil sonst kannst du es ja irgendwie nur in so Freizeitparks oder so machen. Wenn jemand die passende App dazu entwickelt, wird das wahrscheinlich ein Trend sein.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das
geht wir
ja einfach über App, ne?
Bei unseren Lebzeiten vielleicht noch erleben werden. Ja, du musst es wahrscheinlich so machen, dass es sich für die Kinos lohnt und dass es nicht krass stört beim Film.
Das ist dann wahrscheinlich ein Event. Also dieses, damals gab es dann auch einen Moderator bei der Expo zum Beispiel, der das vorne macht. Es ist, dauert ja auch ewig, ne?
Ja.
Und ich weiß noch, bei diesem Kurzfilmfestival da im Kino, Alko, wo man dann per App den Gewinnerfilm festlegen konnte, das hat ja auch nicht wirklich funktioniert.
Das hat nicht bei allen funktioniert, das stimmt, aber ich würde sagen, es hat auch bei genug Leuten funktioniert. Ja. Klar hast du halt in dem Kino das Problem, dass nicht alle ein mobiles Netz haben, da musst du dich ja irgendwie drum kümmern. Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
Es ist mehr eine Frage der Technik als eine Frage, ob das jemand machen möchte, glaube ich. Das ist.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch drei Argumente, um vollkommen euch davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, interaktive Filme zu machen. Aber ich mache das so ein bisschen Devil's Advocate-mäßig.
Okay.
Seid ihr bereit?
Okay. Wenn du es schon so ankündigst.
Also, Punkt Nummer 1. Du hast keine Möglichkeit mehr oder nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, den Film in der Post neu zu schreiben. Man sagt ja immer, ein Film wird dreimal geschrieben. Einmal, wenn du das Drehbuch schreibst, einmal, wenn du ihn filmst und einmal, wenn du ihn schneidest. Dass in jedem dieser Stufen ein Film komplett verändert werden kann. Und auch natürlich, wenn man an Hollywood-Filme denkt, man hört häufiger von Reshoots, man hört häufiger davon, dass Sachen geschnitten werden. Bei Inglourious Basterds zum Beispiel wurde, glaube ich, in der Nacht vor dem ersten Zeigen bei Cannes, wurde glaube ich, eine ganze Stunde rausgeschnitten oder so. Also eine unglaubliche Veränderung an dem Film. Und wenn du einen Film anlegst, bei dem du verschiedene Optionen wählen kannst, verschiedene Enden hast, bei bestimmten Stellen verschiedene Sachen auswählen kannst, dann musst du sehr so perfekt planen, damit auch wirklich am Ende alles ineinander greift, dass du, wenn du beim Schneiden bist, nicht so viele Möglichkeiten mehr hast. Du hast nicht mehr so viele Möglichkeiten, auf diese Story wirklich Einfluss zu nehmen. Ab da ist eigentlich alles nur noch, es muss irgendwie zusammenlaufen und alles muss so geschnitten werden, wie du es geplant hast. Und das wirkt sich, würde ich argumentieren, auf jeden Fall auch aufs Pacing aus. Und deswegen haben wir eventuell auch viel das Gefühl, okay, diese Festivalsache hätte nicht sein müssen. Irgendwie zieht sich diese Suche total lang und es dauert auch einfach irgendwie lang beim ersten Mal gucken. Ich sage einfach mal erstmal alle drei. Die zweite Sache ist ein Film.
So, das war eins.
Das war der erste. Ja. Die zweite Sache ist ein Film, von dem habt ihr eventuell gehört, der heißt The Devil Inside. Schon mal von gehört?
Ja.
Das ist ein Film von 2010 rum ist herausgekommen. Ganz normaler Spielfilm, Horrorfilm. Mit dem einzigen Unterschied, dass am Ende ein großer Autounfall passiert. Und dann wird der Bildschirm schwarz und dann steht da, dass die Zuschauer das Ende selber schreiben sollen und dass sie das bitte schreiben sollen und dann kann man das bei einer Webseite hochladen.
Der ist das.
Und dann können das alle lesen. Und Leute sind damals wohl ausgerastet im Kino. Also es gab teilweise wohl richtig krasse Szenen, weil die sich als Zuschauer natürlich total verarscht vorgekommen sind. Ne? Du gehst in den Film, bezahlst dafür, du bringst dafür Zeit auf und der Film verarscht dich im Grunde, weil die sich, man kann es so sehen, noch nicht mal Mühe gemacht haben, sich für ein Ende zu entscheiden oder ein Ende zu drehen oder sowas.
Heiko, darf ich das Klischee erfüllen und dich einmal korrigieren? Du sollst nicht das Ende schreiben, du sollst auf die Webseite gehen und dann mehr über die Investigation finden und die Webseite ist mittlerweile offline. Sonst war alles richtig.
Das muss ich jetzt natürlich wieder googeln, um zu gucken, ob das stimmt.
Jetzt steht bei Wiki, das ist. Nein, der Film ist berühmt dafür, dass er quasi kein Ende hat, sondern sagt, geh auf meine Webseite.
Das auf jeden Fall, deswegen, genau. Kein Ende und dann steht da, geh auf die Webseite. Genau, und Leute sind sich total verarscht vorgekommen. Das Ding ist, ein Ende ist ja nicht einfach irgendwas. Ein Ende ist ja nicht was, einfach was du aus der Luft greifst. Ein Ende ist nichts, wo du irgendwie im Prozess denkst, und was mache ich eigentlich als Ende? Sondern ein Ende ist ja auch was, wo alle Stränge eines Films, einer Erzählung, eines Buches, einer Geschichte, was auch immer, zusammenlaufen sollten. Und was auch irgendwie dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, was passen muss zum Rest. Und deswegen war es in dem Fall auch einfach komisch, dass es gar kein Ende gab. Das heißt, es ist noch nicht mal auf irgendwas Spezielles hinausgelaufen. Und hier haben wir halt auch mehrere Enden. Und wir haben auch diesen Faktor, ja, irgendwie die Audience entscheidet und nicht die Filmemacher. Also als ob die Filmemacher sagen, wir ziehen uns auch so ein bisschen raus. Wir geben euch die Wahlmöglichkeit. Aber es ist nun mal eigentlich die Aufgabe von Geschichtenerzählern, Geschichten zu erzählen. Und warum sollte ich dann diesen Job übernehmen? Das klingt jetzt ganz harsch, aber es ist deren Aufgabe für den Zuschauer, für die Zuschauerin, einvernehmende, spannende Geschichten zu kreieren, zu erzählen. Und vielleicht stiehlt man sich auch ein bisschen aus dieser Verantwortung und dieser Aufgabe, wenn man sagt, die Zuschauer machen das für uns. Das wäre Argument Nummer 2. Und Argument Nummer 3 ist folgendes. Stellt euch vor, ihr guckt eine Reality-TV-Serie, vielleicht irgendwie eine Flirt-Show oder sowas. Irgendwie so eine Insel-Show, wo geguckt wird, welche Leute kommen jetzt zusammen oder sowas.
Also so eine Insel-Show, okay.
Ja, und dann habt ihr vielleicht einen männlichen Charakter und der schwankt zwischen zwei Frauen, mit welcher er jetzt mehr flirten soll, bei welcher er es eher probieren soll. Und auf einmal stoppt der Film und ihr sollt entscheiden, mit welcher er jetzt flirten soll. Und ihr könnt aber beides wählen und es wurde beides gedreht. So, und ihr wählt eins aus und denkt euch, ah, ich war jetzt nicht ganz zufrieden, ich gehe mal zurück, ich wähle das andere aus. Dann ist euch ja auch vollkommen klar, dass es alles nicht echt ist. Dass es alles nur eine Inszenierung ist. Er hat sich nie nur für eine entschieden und muss mit den Konsequenzen leben, sondern ist es alles fake, ist es alles nicht echt, es ist im Prinzip nicht Reality-TV, sondern es stimmt nicht. Es stimmt nicht, was passiert. Es hat keine Real-Life-Konsequenzen oder so, wie er sich entschieden hat, weil er sich nie entschieden hat. Es wurde beides gedreht. Und das haben wir hier auch so ein bisschen. Die Charaktere haben nicht einen durchgehenden Erzählstrang, sondern es hat so ein bisschen Elemente von einem Zeitreisefilm. Manche Sachen wählst du aus, dann passieren die und dann spulst es aber zurück und du weißt, es ist eigentlich nie wirklich passiert. Und
dadurch ist eine gute Idee für dieses Format, eine Zeitreise-Story mal zu erzählen. Würde gut passen. Egal, sorry, es war
deswegen, nur
eine gute Idee, die du hattest. Ja.
Hebt diese Interaktivität, finde ich, das Ganze aus so einer basalen Glaubwürdigkeit heraus. Und
eine basale Glaubwürdigkeit?
Ja, also das eine Geschichte, die einfach dir gezeigt wird, glaubst du ja einfach erstmal und vertraust darauf, dass das alles stimmt und alles passiert und so. Aber hier ist es ja nicht so, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Optionen, wie es weitergehen kann und daher
hat quasi keinen Impact.
Kein Impact. Dinge, die du auswählst, die sich vor deinen Augen abspielen, die Charaktere tatsächlich sagen und tun, bei denen stellt sich heraus, es ist doch nie passiert. Es ist ein bisschen komisch und deswegen ist es ein bisschen wie eine Zeitreise. Ja, wo sind jetzt die Version der Charaktere, die jetzt in Version 3 angefangen haben, weiterzugehen, den Erzählstrang? Was passiert jetzt mit denen? Deswegen enthebt es dem Ganzen einer Realität.
Und das ist also das Problem von vielen Videospielen, wo man so viele Entscheidungen hat.
Und das wären so meine Probleme mit dem Format und trotzdem hat es auch Spaß gemacht. Aber ich finde es ganz kompliziert auf jeden Fall. Ich finde, das bringt viele Probleme mit sich.
Du hast jetzt auf sehr dramatische Weise quasi genau das gesagt, was stimmt. Also deswegen wird das Filme nicht ersetzen. Also das. Du wirst nie von so einem Choose Your Own Adventure Film so den gleichen Impact haben oder die gleiche Begeisterung, wie wenn du einfach einen richtig guten Film, wo einfach alles stimmt, guckst.
Ja.
Wo aber auch alles bestimmt ist. Ja, auf jeden Fall.
Und das Ding ist ja auch, was machst du denn als Zuschauer? Was ist deine Rolle als Zuschauer? Du nimmst den Figuren die Entscheidungen ab. Und Entscheidungen sind ja auch mal einfach die krassesten Sachen in Filmen. Entscheidungen sind die Dinge, die Rollen charakterisieren, die Figuren charakterisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel an Titanic denkt, an den Anfang, wo Leonardo DiCaprio dieses Ticket gewinnt für das Schiff und dann Ade stehen und liegen lässt und darüber rast und darauf springt und sich einfach zack in dem Moment dafür entscheidet, ich gehe jetzt auf diese Schifffahrt, die irgendwie mehrere Wochen oder Monate dauert und verlasse mein altes Leben hinter mir. Man sieht das vielleicht und denkt sich, naja, ist irgendwie klar, aber es ist ja eine Entscheidung, die er trifft und die die Figur auch charakterisiert. Auf einmal hast du sofort ein Bild von ihm im Kopf, was er für ein Typ ist. Und hier nimmst du den Charakteren die Entscheidung einfach ab. Das ist im Prinzip kein Storytelling.
Und das hast du nicht, wenn Leonardo in dem gleichen Moment die Möglichkeit hätte, Tickets nicht annehmen und dann hast du ein Ende, ja, dass er 80 geworden ist, weil er nicht auf der Titanic war oder so.
Ja, genau. Und ich finde auch, wenn man dann drückt und sagt, jetzt Leonardo, renn zum Schiff. Und dann käme die Szene, er rennt zum Schiff. Es würde sich irgendwie nicht nach seiner Entscheidung anfühlen.
Nee, das trägt
nicht zu seinem Charakter bei, sondern du weißt immer noch ganz
genau. Nicht emotional rein.
Genau, du hast es entschieden.
Nee, absolut. Ich finde es gerade ein bisschen unterhaltsam, dass es so ist, als würdest du versuchen, uns zu überzeugen. Ich glaube, wir sind schon längst bei dir.
Ich glaube, ich wollte es nur einmal sagen, weil ich wollte es einmal loswerden.
Alles gut. Alles gut. Nein,
du. Aber es ist halt trotzdem recht. Interessant. Trotzdem hat es ja auch was für sich und es passte hier auch besser, als es zum Beispiel zu Titanic passen würde.
Ich würde es halt als Experiment sehen bei diesem Film. Also das wäre jetzt auch in dem Jahr 2020 keiner meiner Top 10 Filme gewesen.
Also ich würde sagen,
aber einfach eine interessante Erfahrung.
Meine Empfehlung, wie ihr das guckt, ist auf jeden Fall Schritt 1. Guckt euch die erste Folge Kimi Schmidt an, mindestens. Wenn ihr dann Bock habt, guckt noch mehr Folgen. Dann guckt dieses Special, lasst euch drauf ein. Vielleicht noch ein bisschen offener dafür sein als ich. Und dann macht irgendwann diese Flowchart auf. Weil dann wird es richtig beeindruckend. Und vielleicht auch nochmal, ja, bei mir hat das unglaublich viel Wertschätzung ausgelöst, als ich die vorhin von dir empfohlen bekommen habe, Epi. Ja.
Ich habe es mir auch zum zweiten Mal angeguckt, weil die in Interviews halt über so viele mögliche Wege gesprochen haben und ich dachte, okay, das möchte ich doch nochmal ausprobieren und das hat auch meine Wertschätzung gesteigert. Und das ist ein guter Plan, also für einen Einstieg ist das, glaube ich, tatsächlich etwas schwierig, das hier einfach so zu gucken, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ich wollte aber noch sagen, dass Daniel gut ist in diesem Special. Das versuche ich seit einer halben Stunde einzubringen. Also
er sieht ja wohl unverschämt gut aus, oder?
Mit dem Bart, ja.
Oh, er sieht so gut aus.
Ja. Was würdet ihr sagen, wo kommt diese Art und Weise des Schauspiels bei ihm her? Weil es ist ja so ein bisschen so wie Prinz Chauncey bei Miracle Workers, ne? Dieses Naive und irgendwie...
Es ist sehr nah da dran, ja.
Wo hat das seinen Ursprung? Wo hat man das zum ersten Mal gesehen? Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht so ein bisschen in Extras drin, als er da, da noch gespielt nicht. Hat.
Du wirst meine Antwort nicht mögen, aber ich würde sagen, Young Doctor's Notebook. Das ist das erste, wo er sich so ausprobiert. komödiantisch. Und dann.
Heiko mag die Antwort nicht.
Ja, ich weiß. Und dann What If und dann Miracle Workers. Das ist doch so die. Die komische Evolution von Daniel Radcliffe in Bezug auf Komik. Nee, aber ich finde ihn auch witzig. Also er kann das einfach gut. Er ist, es ist dieses Sketch-Comedy-Ding, was er einfach drauf hat. Aber als Charakter.
Eventuell finden wir ja Anleihen davon, wenn wir dann die Saturday Night Live-Folge besprechen.
Müssen wir.
Ne? Oha, davon habe ich schon viel gehört.
Okay, tut mir leid, dass wir eine halbe Stunde überzogen haben, Eiko, aber 20 Minuten davon warst auch du.
Ja, ich wusste, dass dieser Spruch kommt. Insofern fühle ich mich in keinster Weise angegriffen.
Da wir jetzt tatsächlich eine halbe Stunde über unserer Zielzeit waren, würde ich auch langsam zum Ende kommen wollen, auch mit Rücksicht auf dich, Eiko. Du hast ja eigentlich quasi auch gerade schon die perfekte Empfehlung gegeben, der ich mich eigentlich anschließen wollen würde. Einfach so zu gucken, ist das hier nicht so leicht reinzukommen. Wenn man sich ein bisschen mit der Serie vorher beschäftigt hat, ist es besser. Und dann sollte man es nicht als Film, sondern als Experiment, als eine Filmerfahrung, die man noch nicht gemacht hat, sehen.
Ja.
Außer ihr habt noch was zu ergänzen. Das habe ich jetzt unhöflicherweise nicht gefragt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Man darf sich nicht vorstellen, ich setze mich jetzt hin, gucke mir jetzt einen Film an. So darf man sich das nicht vorstellen. Wäre eigentlich auch mal interessant, das nicht alleine zu gucken, ne?
Mit Abstimmen auch.
Stimmt
dann
quasi. Eigentlich.
Ja, genau.
Mit Lichtern. Richtig. Epi, würdest du sagen, Bandersnatch ist besser oder das hier?
Oh, das ist schwer. Also, Bandersnatch hat einen ganz anderen Anspruch. Das ist so diese typische Black Mirror-Atmosphäre. Immer so ein bisschen bedrängend, immer so ein bisschen düster. so ein bisschen, also auch geile Kameraführung, wie die Hochhäuser filmen, das fand ich großartig. Handwerklich ist wahrscheinlich Bandersnatch besser, weil aufwendiger. Kimi Schmidt ist deutlich witziger. Bandersnatch ist einfach nur bedrückend und auch ein bisschen. Bandersnatch hat halt diese geilen Momente, wo plötzlich die Figur merkt, dass jemand anders für sie die Entscheidung trifft.
Okay.
Und dann hast du als Zuschauer die Möglichkeit, mit der Figur zu interagieren, weil sie dann irgendwann laut in den Raum reinschreit, wer bist du, wer seid ihr oder so. Und dann kannst du auf den Bildschirm das Netflix-Zeichen projizieren. Also Spoiler natürlich jetzt. Und dann fragt der, weil das ja in den 80ern spielt, was ist das, was ist Netflix? Und dann kannst du immer weiter erklären oder aufhören. Und dann kannst du erklären, das ist eine Entertainment-Plattform. Und dann, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Erklär mir mehr. Und dann kannst du halt immer weiter versuchen. Und dann sitzt er dann nachher mit seiner Psychiaterin und versucht der zu erklären, was er da, was du ihm erklärt hast. Und sagt, die gucken mir zu und die entscheiden für mich. Und das muss ich sagen, das war schon ziemlich geil und ziemlich geiler Meta-Humor. Und dann plötzlich wird auch noch damit gespielt, was du halt für Seherwartung hast. Und sagt die Therapeutin, fragt dann zum Beispiel, ja, aber also wenn das jetzt hier Unterhaltung sein sollte, warum ist dein Leben so langweilig? Sollte da nicht mehr Action vorkommen, dann kannst du Fuck Yeah anklicken. Und daraufhin kippt der Typ seiner Therapeutin Kaffee ins Gesicht und sie holt so zwei Schlagstöcke raus und tötet ihn.
Was?
Ja. Und ich muss sagen, das ist irgendwie cool, weil man da so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten bekommt. Was erwartest du eigentlich jetzt gerade in der Situation? Was wünschst du dir? Und was sind eigentlich deine Lüste so als Zuschauer? Das ist cool und das hat also noch viel mehr Metaebenen und viel mehr Tiefe, der Bandersnatch. Aber es sind zwei ganz andere Genres.
Das klingt, als würde ich das total genial oder total anstrengend finden. Weil ich hatte jetzt so die Angst,
es ist beides.
Dass es diese typische Black Mirror.
Es ist beides.
Heavy-handed Art ist.
Es ist unglaublich detailliert. Es macht schon bei Bandersnatch macht es mehr Spaß herauszufinden, was noch passiert, weil es mehr Enden gibt. Es wird in dieser Folge ein Videospiel entwickelt und deine Entscheidung wirkt sich darauf aus, wie gut dieses Spiel nachher in einer Sendung bewertet wird. Also es ist immer Schnitt und dann siehst du so eine Videospielbewertung von so einer Frau und so einem Typen und es ist so herrlich nerdig irgendwie. Und dann sagt halt dieser Typ immer, wie er dieses Spiel findet. Und am besten wird es bewertet, wenn du deinen Vater umbringst, zerstückelst und dann selber, glaube ich, getötet wirst oder so. Er sagt ja, die Story hinter dem Spiel ist ein wenig verstörend, allerdings das Spiel durchaus sehr interessant. Ich gebe 5 von 5 Sternen. Und alleine so diese verschiedenen Enden herauszufinden, wann dieses Spiel gut wird, das macht schon Spaß. Also ich würde sagen, dieses interaktive Ding wird in Bandersnatch noch besser genutzt. Es ist aber auch, ich habe irgendwann auch aufgehört nach 2 Stunden oder so, das war mir dann auch echt zu viel. Aber da macht es noch ein bisschen mehr Spaß, würde ich sagen.
Okay, also du würdest eher Bandersnatch empfehlen.
Wenn es einem um dieses Interaktive geht, ja.
Ja, okay. Gut. Dann haben wir eine kleine Ankündigung, weil das war jetzt ja der letzte Film mit Daniel Radcliffe.
Für jetzt.
Wir haben aber noch, für jetzt, genau, wir haben aber noch 3 Folgen geplant. Und zwar wird es nächste Woche, notfallmäßig, weil schon wieder einer von uns im Urlaub ist, werden 2 von uns ein kleines Not-Special machen und Eiko, ein Traum von Eiko wird wahr. Wir werden über besondere Interviewmomente mit Daniel Radcliffe sprechen. War das richtig, Eiko?
Ja.
Und danach kommt, wie versprochen, noch die letzte Special-Folge, wo wir uns noch die letzten TV-Auftritte von Dan angucken. Und dann kommt unser großes Finale, wo wir eure Fragen, die ihr uns noch stellen könnt, auf Instagram zum Beispiel, heute habe ich mal wieder rumgefragt, beantworten und unsere letztendlichen Daniel Radcliffe Top und Flop 5 verraten.
Oh, das müssen wir auch noch irgendwie machen, ne?
Ja, wir haben jetzt ja noch 3 Folgen Zeit. Also hast du jetzt quasi durch deinen Urlaub noch ein bisschen Bedenkzeit.
Kann einer irgendwie sowas programmieren, dass wir das so hin und her schieben können? Ich will das nicht handschriftlich machen. Da muss es doch eine technische Lösung geben.
Frag Netflix. Bis dahin kann man uns weiterhin als CH-Papagei 4, die Zahl, live auf Instagram folgen, als CH-Papagei auf Facebook, YouTube und Twitter. Und ja, bis dahin, ihr habt keinen Film bis zum nächsten Mal zu gucken, sondern guckt alles, was ihr in Interviews mit Daniel Radcliffe alles sehen könnt.
Ihr könnt uns auch Sachen empfehlen.
Also wir haben ja auch mal ein Interview mit ihm.
Genau, angefangen mit dem CH-Papagei-Interview. Genau, wir reden nur über dieses Video nächstes Mal. Mit unserem Interview, was wir mit Dan geführt haben, was immer
damit
noch
solltet ihr anfangen.
Einer der Top 5 Momente meines Lebens ist.
Ja, das war bewegend.
Absolut, ich habe gewonnen.
Den nächsten,
macht
die nächsten
es gut.
4 kannst du nächstes Mal auch vorstellen.
Ja.
Bleibt magisch.
Genau, bleibt magisch.
Wir gucken alle eine Catchphrase, glaube ich.
Trefft eure eigenen Entscheidungen.
Und trefft eure Freunde.